Ja, also herzlichen Dank einfach für die Einladung. Freut uns total, mal wieder hier zu sein. Wie gesagt, wir sind mit Hoffnung innovativ hier. Hinten das Banner und Informationen. Aber da einige uns schon viel länger kennen, spule ich nochmal gerade zurück. Also Hans kommt aus der Schweiz. Er kam in 97 hier zur Ausbildung für die Heli-Mission zum Flughafen als Hubschraubermechaniker. Und ich kenne einige Leute schon seit Jungschar-Zeiten. Ich bin in Grebenstein aufgewachsen. Und Glaube macht das Leben spannend, hieß es einmal auf einer Teenie-Freizeit. Und das habe ich spätestens gemerkt, seit der Hans mich dann geheiratet und mitgenommen hat nach Papua. Da waren wir mit der Heli-Mission im Einsatz. Und zwar auf derselben Station, wo unsere guten Freunde Günther und Birgit Stöhr arbeiten. Und die kommen in zwei Wochen, am 5. Oktober. Und da waren wir 10 Jahre mit der Heli-Mission und dann hat Gott uns interessanterweise nach Australien geführt. Große Überraschung. Und da arbeiten wir jetzt mit Hope from Above. Und die arbeiten im Netzwerk und ein Netzwerkpartner hier in Deutschland ist Hoffnung Innovativ. Und die allergrößte Überraschung kam, als wir dann nach 10 Jahren, als Gott uns gesagt hat, wir sollen nach Deutschland umziehen. Also damit hätten wir sicher nicht gerechnet nach 21 Jahren im Ausland. Aber jetzt sind wir von hier unterwegs für das Hope from Above Netzwerk mit Hoffnung Innovativ. Wir haben Partner in der Schweiz und in Holland und eine Organisation ist in England im Aufbau und da sind wir sehr viel unterwegs. Deswegen seht ihr uns nicht so viel, wir sind ständig auf Reisen. Und mehr erzählt jetzt der Hans.
Ich habe ein Mikrofon. Schön, vielen Dank, super Mausi.
Ach, noch eins kurz. Ich habe früher im Rathaus gearbeitet, also ihr könnt euch vorstellen, dass das Leben dann doch ziemlich anders geworden ist. Falls jemand interessiert, wie das ging mit dem ganzen Übergang, da habe ich ein Buch geschrieben, das liegt da hinten. Könnt ihr euch sonst mal angucken.
Danke. Hoffnung innovativ für Unerreichte steht da vorne. Könnt ihr euch vorstellen, es gibt in der heutigen Zeit Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Und zwar ungefähr schätzt man 2 bis 3 Milliarden. Das sind viele, ne? Und von diesen, schätze ich mal, sind etwa 200 Millionen, wo man noch nicht mal hingehen kann, selbst wenn man das möchte. Verschlossene Länder, Urwaldstämme, Landstriche, welche von Terroristen besetzt sind, wo man keine Freiheit hat und nicht hinreisen kann. Und da ist es hilfreich, wenn man Technik nutzen kann, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und heute geht es um die frohe Botschaft, aber was ist das? Nun, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir das hinkriegen zum Schalten. Eins weiter, bitte. Schaltet nicht, ne? Die frohe Botschaft, was ist das? Wir stellen uns mal vor, es ist dunkel draußen, wir sind gerade bei der Arbeit, vielleicht sind wir am Schafehüten und plötzlich ein grelles Licht am Himmel, die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wow! Und wir denken an Kekse und vielleicht ein bisschen Weihnachtsmusik und manchmal vergessen wir, dass diese Botschaft ist die Vision Gottes für diese Welt. Und jetzt haben wir das Privileg, dass wir diese Vision Gottes dürfen mit technischen Hilfsmitteln zu unerreichten und isolierten Volksgruppen bringen, welche sonst von der Außenwelt abgeschieden sind. Das heißt, in unserer Organisation arbeiten Techniker, Mechaniker wie ich, Leute, die löten und schweißen können, nicht die, die nur singen und predigen. Das ist also richtig interessant bei uns. Guckt euch zum Beispiel mal unsere Werkstatt an in Australien. Da gibt's eine Drehbank, eine Fräsmaschine. Wer möchte da nicht dabei sein? Oder hier gibt's ein Oszilloskop. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine tolle Maschine, die ist ganz vergleichbar wie eine Thermomix-Küchenmaschine. Wir bauen Dinge, das sind Hörbibeln, diese Glühlampe kann sprechen, diese aufladbare Batterie ist ebenfalls eine Hörbibel, eingebaut wie bei James Bond, die ganzen Gadgets, welche wir zum Beispiel für Untergrundchristen zur Verfügung stellen, damit sie eine Bibel haben können. Unsere Leute, ganz unterschiedlich, der links, der spricht unaufhörlich, deswegen haben wir den heute nicht mitgebracht, sonst wären wir 2 von der Sorte. Die beiden rechts, die sprechen beide nicht. Und ich als Schweizer muss dann zwischen diesen Australiern übersetzen, was der eine vielleicht sagen wollte oder gemeint hätte. Merkt ihr, Gott will uns alle gebrauchen, auch die, die vielleicht nicht so redegewandt sind, sondern andere Gaben und Talente von Gott empfangen haben. Wir haben auch viele Kranke. Die Frau von diesem Mann zum Beispiel ist schwer dement. Sie ist auf einem Niveau eines ein Jahr alten Kindes. Gott braucht auch Senioren. Total interessant, wie viele Menschen Gott braucht mit ihren Gaben und Fähigkeiten, mit tollen Maschinen, Lötstationen, Fräsmaschinen, alles Teile, die gebaut werden, um das Wort Gottes zu verbreiten an Ecken, wo man nicht einfach so mal als Mensch hingehen kann. Auch 3D-Druck gehört dazu. Total spannend. Und wenn man die ganzen Teile zusammenfügt, hat man plötzlich eine Wasserdrohne. Was ist denn eine Wasserdrohne? Also das ist ein autonomes Schiff, wird normalerweise gebraucht für Drogenschmuggel. Wir bei uns brauchen es jetzt für bessere Zwecke, nämlich wir transportieren die Bibel zu unerreichten Stränden und zu Untergrundchristen. Elke hat schon gesagt, dass wir als Netzwerk von Organisationen arbeiten. Da gibt's auch in der Schweiz zum Beispiel eine Gruppe mit einem Techniker, der liegt in Thun im Krankenhaus und hat gerade Chemotherapie und zeichnet uns solche Sachen. Also wenn wir auch schwach und krank sind, Gott will uns gebrauchen. Ein anderer, ein Geschäftsmann in der Schweiz, hat uns diese Werkstatt zur Verfügung gestellt, wo wir Teile bauen dürfen. Das sieht dann super spannend so aus, wo Teile und Komponenten hergestellt werden zur Förderung des Reiches Gottes. Hier in Deutschland, da haben wir an einer Wellenantriebsentwicklung gearbeitet, um diese Wasserdrohnen etwas schneller voranzutreiben. Und diese Idee, solche Sachen zu machen, kommt aber nicht von uns, sondern wir fragen Untergrundchristen, wir fragen indigene Missionare im Urwald, was braucht ihr? Und die sagen uns, warum, dass sie nicht an eine gewisse Volksgruppe drankommen. Auch hier waren Menschen, die haben zum Beispiel versucht, auf dem Wasser Bibeln zu transportieren, die wurden dann gekidnappt, umgebracht, und da ist es besser, eine autonome Lösung zu verwenden. So sind unsere Lösungen mit Luftfahrt und Technik immer anders. Überall, wo wir hinkommen, es bringt also nichts, im Urwald Bibeln abzuwerfen, wo die Leute nicht lesen können, und umgedreht kann man im verschlossenen Land vielleicht aber mit einer Hörbibel etwas bewirken. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss hier noch ein kleines Video vorführen mit so ein paar Dingen, die wir brauchen zur Ehre Gottes, damit diese Vision Gottes verbreitet werden kann. Ja, es geht um die frohe Botschaft, und Elke hat euch schon erzählt, dass wir in Australien waren, und da fahre ich von der Arbeit nach Hause und ich komme gerade so um die Kurve gefahren und auf einmal liegt ein Handwerkerauto auf der Seite auf der Straße. Die Leitern vom Dachgepäckträger überall verteilt auf der Straße, und ich eile zu Hilfe, mache die Türe auf und da klettert einer raus aus dem Auto und tritt voller Wut gegen das Armaturenbrett und schimpft. Und aus dem Auto kommt eine riesige Alkoholwolke raus. In der Windschutzscheibe hat noch so ein Probation-Schild gebaumelt. Das heißt, wenn man erwischt wird mit Alkohol oder einen Unfall baut, hat man erstmal keinen Führerschein mehr. Und der Mann, der hat sich brutal geärgert. Und um es noch schlimmer zu machen, dann kommt eine hübsche junge Frau, die er bestimmt hätte gerne eingeladen für ein Date. Und die sagt, ich bin Polizistin auf dem Heimweg und Sie rufen jetzt sofort Ihre Mutter an. Könnt ihr euch vorstellen, die Situation, vielleicht haben wir das auch schon erlebt, dass wir in eine Situation kommen, wo es plötzlich zu spät ist. Das, was gerade vorgefallen ist, wir merken, oh, das war nicht gut. Und wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und davon handelt auch unsere Geschichte heute aus der Bibel, aus Johannes 8, 3 bis 11. Aber bevor ich beginne, möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und bitten, dass du meinen Mund gebrauchst, um das zu sagen, was du sagen möchtest. Wir bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen aufschließt, dass wir verstehen können. Und wir bitten, dass du alles Böse fernhältst, was uns hindert, dir zu dienen und dir zu folgen. Danke, dass wir dich kennen dürfen, und wir wollen einfach bitten, dass dieser Morgen heute zu deiner Ehre dient. Amen. Johannes 8, 3 bis 11. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, Diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Wow. Stellen wir uns mal vor, wie es dieser Frau ergangen ist. Was immer da gerade passiert ist, sie ist plötzlich publik zur Schau gestellt. Das ist zwar eine alte Geschichte, das passiert in islamischen Ländern heute noch. Dass eine Frau wird plötzlich vor die Menge gestellt, ertappt im Ehebruch und öffentlich zur Schau gestellt. Dann geht die Geschichte weiter. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Fragen die Menschen Jesus. Jetzt ist nicht nur diese peinliche Situation, wo die Frau merkt, oh, was immer gerade da war, ich kann es nicht mehr verändern, es ist zu spät. Jetzt ist auch die Anklage da, die Leute wollen sie sogar umbringen. Das sagten sie aber, um ihn, also Jesus, zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Kann euch nicht erklären, warum er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Ich finde das interessant, warum Gott gerade sagt, wer unter uns ohne Sünde ist, der darf den Stein werfen, den ersten Stein. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich bin keine 50 mehr. Und ich stelle fest, in meinem Leben, da gibt es Dinge, auf die bin ich nicht stolz. Fehler, die ich gemacht habe, Menschen, die vielleicht schon gestorben sind, mit denen ich auch nichts mehr gut machen kann. Und ich stelle fest, je länger ich lebe, immer wieder kommen neue Dinge dazu, welche mich nicht stolz machen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich kann verstehen, warum das die ältesten Menschen als erste weggingen. Die Politiker, die religiösen Leiter, die Frommen, all die Menschen, je älter sie waren, gingen plötzlich weg. Ich wäre auch weggegangen. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Und jetzt kommt die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Die angeklagte Frau wird von Jesus nicht verurteilt, sondern aufgefordert, geh hin und sündige nicht mehr. Welch frohe Botschaft damals für diese Frau. Aber wie schaut es aus für uns heute? Nun, es ist ja so eine Sache mit der Bibel. Ne? Das ist ein altes Buch und wir sagen manchmal, ja, alte Geschichten, aber wie relevant ist das für uns heute? Und deshalb möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen, wo uns passiert ist, als wir da auf der Hubschrauberbasis waren, wo Störs jetzt im Einsatz sind in Indonesien. Elke und ich haben dort 11 Jahre gearbeitet und Missionare in abgelegene Gebiete geflogen. Ich war lizenzierter Hubschraubermechaniker, Hauptverantwortlicher für die technische Wartung und den Zustand der Maschinen. Und an einem 20. September fliegt unser Hubschrauber in Einsatz und ich sitze am Funkgerät und mache das sogenannte Flight Following, wo der Pilot immer seine Position durchgibt. Es war schlechtes Wetter, wie das fast jeden Tag der Fall ist. Ihr müsst euch vorstellen, hohe Berge bis 5000 Meter hoch, Gebirge, das zusammen mit tropischem Klima, ein ziemlich gefährlicher Cocktail für die Fliegerei. Und so berichtet mir der Pilot am Funkgerät, dass er auf dem Rückflug ist von der Missionsstation und er würde in 15 Minuten bei unserer Basis landen. Fast schon Feierabend. Und nach einer Viertelstunde kommt dieser Hubschrauber nicht an. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist in einem Land, wo man nicht einfach die Notrufnummer wählen kann, die gibt es nicht. Man muss alles selber organisieren und die ganze Rettung planen und ausführen. An diesem Abend, der Hubschrauber war verschollen, der Pilot vermisst Und wir haben uns ins Bett gelegt in der Hoffnung, etwas zu schlafen, damit dass wir am Morgen fit sind für diese Rettung. Am nächsten Morgen haben wir Flugzeuge hochgeschickt, Kleinflugzeuge, die diese Route abgeflogen sind, um nach dem Hubschrauber zu suchen. Und dort haben sie dann auch ein Signal vom Notsender aufgenommen. Das ist so ein Signal, das geht so wie buh, 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 buh. Und das bedeutet, wenn man das auffängt über Funk, dass man weiß, dieses Luftfahrzeug hat einen harten Aufprall erlebt. Es ist automatisch ausgelöst worden. Wir wussten nun, der Hubschrauber hat den Unfall, aber wir hatten das Wrack noch nicht gefunden. Und es dauerte weitere Stunden, bis dann ein Flugzeug das Wrack sichten konnte. Und ich war gerade beim Hangar und da kommt, nachdem wir das Wrack gefunden hatten, ein Hubschrauber von der Goldmine zurück von der Unfallstelle zum Hangar, landet bei uns vor der Tür. Wir machen die Türe auf und da ist der Leichensack von meinem Kollegen drin. Und da war mein schwerster Gang in meinem Leben, diesen Leichensack da rauszuholen und die 20 Meter zum Hangar zu tragen zu der 30 Jahre alten Witwe, die Frau von Piloten. Er hatte ein Kind 2 Jahre alt und das zweite Kind 8 Monate. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in einem solchen Umfeld, ähnlich wie bei der Evakuierung von Afghanistan, falls ihr euch an die Bilder im Fernsehen erinnert, springen plötzlich die ganzen Leute aus der Stadt über die Zäune, ein Riesentumult bricht aus, Polizei, Militär, alle sind da, keiner hilft uns. Und ich komme da rein mit diesem Leichensack, überall Menschen, Gaffer, und lege den vor der Frau vor die Füße. Und diese Frau, die beugt sich rüber, sie schreit, sie ringt nach Luft. Und die Journalisten machen als erstes den Reißverschluss auf, weil in Indonesien macht man Bilder von Unfallopfern auf die Titelseite. Könnt ihr euch vorstellen, diese absolute Katastrophe? Da haben wir diesen Reißverschluss schnell zugemacht, diesen Leichensack in einen Lagerraum gebracht. Und diese Frau, diese junge Frau geht in diesen Lagerraum und dann heult sie. Und sie schluchzt und sie schreit. Und ihr müsst euch vorstellen, ich sitze auf der anderen Seite der Wand und ich überlege mir als Verantwortlicher für die Technik, habe ich diesen Mann umgebracht? In diesem Moment gingen mir Gedanken durch den Kopf, habe ich alles richtig gemacht? Ihr müsst euch vorstellen, gerade vorher hatten wir eine große Wartung. Wochenlang haben wir an der Maschine geschraubt, neue Rotorblätter, das Getriebe war zerlegt, viele neue Teile, große Inspektion. Und kaum ist der Hubschrauber zusammengebaut, kurze Zeit später stürzte er ab. Und ich hatte diese Maschine als technisch Verantwortlicher für lufttüchtig erklärt. Und jetzt schluchzt diese Frau hinter dieser Wand und ich sitze hier auf meinem Stuhl und ich denke, was immer gerade schiefgelaufen ist, ich weiß es nicht, es ist zu spät. Ich kann nichts mehr ändern, ich kann keine Schraube nachziehen, ich kann keinen Splint nachprüfen, es ist zu spät. Stellt euch vor, etwa nach 2 Stunden kommt Sandy, diese Frau, aus diesem Lagerraum raus, kommt zu mir ins Büro, legt mir die Hand auf die Schulter und sagt, Hans, es tut mir leid, dass mein Mann deinen schönen blauen Heli kaputt gemacht hat. Was sagt man da? Und als nächstes sagt sie, Hans, ich will, dass du weißt, dass egal was passiert ist, ich vergebe dir. Liebe Freunde, an diesem Tag, wo war der schlimmste Tag meines Lebens, habe ich das größte Geschenk erfahren, was ich je erfahren könnte. Und das ist Vergebung und die Gnade von einer Frau, die hätte können böse auf mich sein. Wie wunderbar, wenn es zu spät ist, wenn es Vergebung gibt, wenn es eine frohe Botschaft gibt. Wir haben schon drüber gesprochen, ne? Je älter ich werde, desto mehr Momente gibt es in meinem Leben, auf die ich nicht stolz bin. Dinge, welche ich bereue, Dinge, die ich auch selber nicht korrigieren kann. Fragen wir uns einfach mal, wie sieht's aus bei uns? Was würde es uns heute bedeuten, hier in der Airport-Gemeinde, Wenn jemand zu dir sagen würde, oder sogar wenn Jesus zu dir sagen würde, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wäre das nicht wunderbar, so eine befreiende, wunderbare Botschaft, dass die Dinge, die wir angesammelt haben in den letzten 51 Jahren, plötzlich vor Gott abgeladen werden können, weil er uns auch nicht verdammt. Was würde es für die Leute um dich herum bedeuten, wenn du ihnen sagen würdest, ich will, dass du weißt, dass egal was passiert ist, ich vergebe dir. Wir sehen schon im Kindergarten, wenn Streit ausbricht, und das gleiche Muster können wir auch sehen in der Weltpolitik, wenn Streit ausbricht. Die Konsequenzen sind nur größer. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben und einander zu akzeptieren, dann enden wir wie gerade jetzt mit 120 bewaffneten Konflikten, und da ist die Ukraine nur einer davon. Wir können anklagen und verurteilen, wie die Menschen damals in der Zeit von Jesus diese Frau angeklagt haben, oder wir können befreien und heilen, indem wir anderen vergeben. Und vielleicht denken wir heute Morgen, es ist zu schön, um wahr zu sein. Manchmal denken wir auch Dinge, die in unserem Leben passiert sind, ja, das weiß keiner, wie schlimm das war. Ja, dass ich bin zu viel zu schlechter Mensch, als dass Gott sich um mich kümmern oder sich mir annehmen würde. Vielleicht sind auch uns Dinge passiert, die absolut nicht richtig waren, wo wir auch sagen, diese Tat will ich nicht verzeihen. Es gibt Dinge, die sollen wir auch nicht gutheißen. Es ist ein Unterschied zwischen etwas vergeben, wo ich mich selber auch befreie, und Dinge gutheißen, welche schlicht und einfach falsch waren. Das will die Bibel nicht von uns. Ja, ich glaube, wenn wir über unser Leben nachdenken, dann sind auch wir Menschen hier im Airport tatsächlich verloren. Auch wir sind in einer Situation, wo es Momente gibt in unserem Leben, wo es zu spät ist. Wir können nicht mehr zurückgehen. Die Anklage steht auch für uns. Aber dann kommt die frohe Botschaft, diese wunderbare Botschaft von Weihnachten, dass Jesus auf diese Erde kam. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Was eine frohe Botschaft. Jesus, der Sohn Gottes, kommt und stirbt am Kreuz für deine Schuld, für meine Schuld, für all die Dinge, wo es gerade zu spät ist. Und heute, als auferstandener Herr, sitzt er zu Rechten Gottes, des Vaters, und betet, dass dein Glaube nicht aufhören soll, dass du es schaffst zum Ziel. Einfach damit wir verstehen, die Dreieinigkeit Gottes, wir können uns das so vorstellen, da ist Gott, der Schöpfer, der sitzt auf dem Thron und er regiert. Er will über dein Leben auch regieren. Und dann sitzt Jesus neben ihm und betet für dich. Und dann sitzt der Heilige Geist in dir, wenn du an diesen Gott glaubst. Ja, wenn wir glauben und bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann gilt auch für uns diese Botschaft vom Evangelium, diese frohe Botschaft, dass die Dinge, die zwar zu spät sind und wir nicht mehr korrigieren können, dass auch wir von diesen befreit sind, dass Jesus uns vergibt und auch uns sagt, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und es ist mir heute Morgen so durch den Kopf gegangen, wo ich noch ein bisschen gebetet und vorbereitet hatte, euch zu sagen, Leute, liebe Freunde, lasst euch nicht abhalten von Menschen, welche im Namen Gottes Böses getan haben. Da gibt's über die Kirchengeschichte, über die Jahrtausende sehr viele. Lasst euch nicht abhalten, den lebendigen Gott kennenzulernen wegen irgendwelchen Kirchen, die vielleicht tot und leer scheinen. Lasst euch nicht abhalten, den lebendigen Gott kennenzulernen wegen Religion. Lasst euch nicht abhalten, den lebendigen Gott kennenzulernen wegen irgendwelchen Institutionen oder Ritualen. Sondern wenn ihr Zweifel habt und wirklich wissen wollt, ist denn dieser Gott real? Ist denn dieser Gott überhaupt interessiert an meiner Situation, wo ich vielleicht gerade sehr viele Dinge habe, die zu spät sind? Und da möchte ich euch aufmuntern, dass ihr vielleicht mal einen Spaziergang macht im Wald und einfach zu Gott ruft und sagt, Gott, zeige dich mir. ungeachtet der Kirche, der Institutionen, all den Leuten. Du musst diese Beziehung zu dem lebendigen Gott selber erfahren. Du musst erkennen, du musst es spüren, du musst es für dich erleben. Und dann wirst du es glauben. Ein anderer Anfang ist vielleicht, wenn du im Wald bist, nimm mal ein Stück der Bibel, zum Beispiel das Lukas-Evangelium, und fang an zu lesen und spüre, was Gott in deinem Herzen bewirkt. Gott liebt dich. Gott möchte Gemeinschaft haben mit dir. Gott hat gute Absichten und er möchte dich retten von deinem Elend, von deiner Schuld, von deinen Sünden, von den Dingen, die zu spät sind für dich. Er möchte dich retten. Und so möchte ich heute schließen mit diesem Gedanken nochmal, was würde es dir persönlich bedeuten zu hören, ich will, dass du weißt, dass egal was passiert ist, ich vergebe dir. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Welch eine frohe Botschaft. Und deswegen haben die Engel gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in deinem Herzen und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen.